actionlos zu tun. Wir sind sozusagen im ersten Teil dieses ein ganz ein klein wenig sorghaft komponierten Romans, der uns, ich muss das nur ausschalten, das ist
eine gute Idee,
gibt es wieder an hier, der uns eigentlich mit zwei Männertypen und mit zwei männlichen Spielarten von Sexualität, die die Autorin offensichtlich für repräsentativ hält. Das eine ist eben der Herr Mann, ein dickschenkeliger, klassischer 50er Jahre filmischer Wirtschaftskapitän, nicht gerade der Typus Gerd Fröbe, aber doch in dieser Art, der eben so der etwas unwahrscheinliche Plot der Autorin, weil er nicht mehr ins Bordell geht und gehen kann, aus Angst vor einer Infektion mit dem HIV-Virus, zwei- bis dreimal täglich heimkehrt, um seine Gattin, ohne wirklich auf ihren Willen zu achten, sexuell zu beglücken. Die Frauen sind hier ein Zubehör, der Männer sind, wie das einmal heißt, Beilage zum Fleisch der Männer. Und dann kommt der zweite Teil, dann kommt die Rebellion der Frau, dann kommt, wie schon so oft, das unterdrückte weibliche Begehren seit der Klavierspielerin, und wir wissen schon, das wird auch diesmal schlecht ausgehen. Die Gerti lernt einen jungen Mann kennen. Wie heißt der junge Mann? Er heißt natürlich Michael. Wo steht er politisch? Er steht natürlich der ÖVP nahe und ist ein Burschenschafter. Das heißt, das Böse...
Das passt ja nicht. Oh, ja. ÖVP und Burschenschaft. Okay. ÖVP und
CV. Katholische, ja, katholische. Ja,
das ist was anderes, bitte. Burschenschaftler sind mit Säbe und praktisch rechts.
Die Norika und alles, das sind keine Burschenschaften. Die haben doch eine Burse, das Rote Haus da bei der Lerchenfelder Straße.
Im Moment weiß ich das nicht, aber jedenfalls, also die CVs sind kein Burschenschafter. Es gibt drei verschiedene. Die einen schlagen, tragen Farben und saufen, die zweiten tragen Farben und saufen und saufen, und die anderen saufen und saufen und saufen. Das ist dann KV und UV.
Also ich hatte unterschieden in Verbindungen, in deutschnationale Verbindungen und Burschenschaften. Gut, also ich ziehe das zurück, also er ist ein katholischer Student, das auf jeden Fall. Aber ich will da jetzt keine Katholiken beleidigen. Mit Nähe zur österreichischen Volkspartei, was wichtig ist, das Böse hat auch eine politische Marke, wie es bei dem Vater in den Ausgesperrten war, wo die politische Marke eben das ehemalige SS-Tattoo war. Der Michael reagiert positiv oder negativ auf ihre Annäherung. Sein Motto als Jus- und Wirtschaftswissenschaftenstudent ist, dass die Menschen sich rentieren müssen, bis sie die Rente erreicht haben, und er ist auf ihre ganz leicht alkoholisierte Annäherung reagiert er zustimmend. Aber das geschieht so. Als wolle er einen Kadaver ausnehmen, zieht er ihre nach Unzufriedenheit und Sekreten stinkende Fotze an den Haaren vor sein Gesicht. Das ist eine merkwürdige Konstellation, die eher tabu ist, bis hinauf jetzt zu Charlotte Roche, da beginnt das aufzuhören, die manchmal in der männlichen Pornografie, etwa bei Walter, dem britischen Casanova, mit seinen 1200 detailliert beschriebenen Populationen, wo der weibliche Sexualgeruch durchaus positiv gewertet wird. Hier ist das wohl keine positive Wertung. Wir stehen, wenn wir das interpretieren wollen, vor der Frage, ist das ironisch oder artikuliert sich hier oder wird hier angespielt auf weiblichen Selbsthass. In jedem Fall, der Michael behandelt sie schlechter als seine Tonmöbel, also als seine HiFi-Anlage. Bei ihr wiederum entsteht ein Flächenbrand, wie bei der Kohut. Das ist jetzt eine neue Schwäche der Jelineckschen Frauen, dass sie ansprechbar sind, dass sie sexuell ansprechbar sind und dass sie aber gleichzeitig über keine Macht verfügen und keine Gewalt ausüben können, was insofern schlecht ist, weil wir ja schon gelernt haben, dass sexuelle Verhältnisse Machtverhältnisse sind. Das Begehren stimmt den Mann nicht milde. Das ist mir wichtig, das festzuhalten, weil ich Ihnen schon einige Beispiele eines soziobiologischen Weltbilds bei dieser Autorin gesagt habe und das sozusagen ein Bestandteil der soziobiologischen Betrachtungsweise ist, ja, dass das Männchen, das dem Weibchen dann ein Stück Fleisch überlässt oder sonst irgendetwas. Das ist hier überhaupt nicht der Fall und wie bei der Nora sind wir in der Situation, dass es kein Vorher-Nachher gibt. Also es gibt nicht dieses Foto vorher unglücklich, nachher glücklich oder vorher dick und jetzt dünn und vorher mit Mundgeruch und nachher ohne Mundgeruch und vorher mit Fleck auf der Weste und nachher ohne. Es ist relativ unterschiedslos. Es ist kein Unterschied in der sexuellen Behandlung durch einen Gatten oder durch einen Liebhaber. Alles ist gleich, aber die Gerte reagiert anders. Die Frau schnappt nach ihm, sie beißt zu, es tut weh und ist doch Sprache, wie das Tier sie kennt. Das heißt also, das Eigene mit diesem Raum zu einer unzureichenden, gewalttätigen Aktivität ist dennoch diesem absolut Fremdbestimmten mit dem Direktor Hermann vorzuziehen. Die Autorin kommentiert, und ich halte den nächsten Satz für den wichtigsten ihrer Kommentare, da seid ihr endlich in eurer Haut und eure Lust bleibt immer dieselbe. Sie ist eine endlose Kette von Wiederholungen, die uns mit jedem Mal weniger gefallen, weil wir durch die elektronischen Medien und Melodien daran gewöhnt wurden, jeden Tag etwas Neues ins Haus geliefert zu kriegen. Ist dieser Satz jetzt positiv gegenüber dem Umstand der ewigen Wiederkehr des ewig Gleichen in einer vertrauten Beziehung Oder plädiert dieser Satz für einen entspannten Variantenumgang? Oder ist dieser Satz nicht einfach ein Kommentar dazu, dass die Medien die Menschen aufheizen? Und das tun sie ja tatsächlich. Und dass neben dem, was wir im Medium sehen, das, was wir in der Realität erleben, nie genügen kann und nie genügen wird. Es gibt eine amerikanische College-Serie mit dem, die ist im Netz zu sehen, mit dem schönen Titel French Department. Und das, der Titel sagt schon einiges. Und der präsentiert seine Soap, die die Arbeitswelt amerikanischer Hochschulprofessoren, College, amerikanischer Hochschulprofessorinnen präsentiert. Ich sage Ihnen, da geht es ungeheuer zu. Also diese Professorinnen, für die ist jeder Gang zur Vorlesung ein Catwalk. Und was da in den Vorlesungen alles passiert und ähnliches. Das heißt, wenn ich mir das anschaue, dann ist das ein Eingriff in meine Berufswelt, die keineswegs so aufregend ist. Und ich bin das für Sie auch nicht. Und meine Kolleginnen sind es für mich nicht und ich bin es für meine Kolleginnen nicht. Ja? Hier wird die Frage gestellt, ist diese, und zwar von einem Medienfreak, ist diese Unzufriedenheit nicht auch eine externe? Ist diese Unzufriedenheit nicht etwas, was medial gesteuert wird? In jedem Fall geht man relativ schnell zur Gewalt über. Wenn sie sich wegdreht, weil sie seine prüfenden und von zwickenden, grabenden Händen unterstützten Blicke nicht aushält, bekommt sie ein paar Ohrfeigen. Er will und darf alles sehen und tun. Ich denke, das geht gegen Partei. Das ist nicht mehr die sexuelle Grenzüberschreitung, sondern diese Männer haben so eine eigenartige Umgangsform mit dem Weiblichen, so eine verspielte, grapschende, wenn sie schon einmal einer dekadenten Hauskatze zugesehen haben, die die Maus nicht frisst, sondern die sie wieder so ein bisschen laufen lässt und dann so in die Luft wirft und so dreht und ähnliches. So in dieser Form, in einer Karikatur des Maschinenhaften und gleichzeitig aber auch des Kindlichen alles zerlegen Wollens, so gehen die Jelineckschen Männer hier mit den Frauen um. Und ich glaube nicht, dass sie gewalteinsichtig sind. Ich glaube aber auch nicht, und das ist das Interessante, dass es die Einsicht, mir wird Gewalt angetan, bei der Frau gibt. Die Frau weiß, sie ist weniger als überhaupt nichts mehr. Wichtig ist mir, dass sie dennoch etwas ist, nämlich sie ist ja auch Mutter. Und das war eine Stellung, die früher, etwa während des Dritten Reiches, prestigemäßig hoch besetzt war. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Der Text reiht sich in diese extrem antifamiliare Strömung in der österreichischen Literatur ein, in die Mutterschelten, wie sie der Bernhard verfasst hat, in die Züchtigungen der Barbara Mikutsch, wo es um die züchtigende Mutter geht. Sie ist als Mutter fern von jeder Souveränität. Sie ist einfach die Maschine, die den Sohn und den Mann bedient. Und das Ganze findet dann eben noch unter den Bedingungen der Provinz statt. Jetzt hat also in der Provinz die Sexualgewohnheiten verändert. Die Männer sind weiter Jäger und jetzt wird die Frau auch Jägerin. Sie wird immer schärfer auf den Michael, obwohl sie der so schlecht behandelt. Die Frau wird überprüfen gehen, wie es sich als Göttin für den anderen lebt. Da steckt der Anspruch dahinter, dass dieser Mann sie vergöttern wird. Ein ungeheurer Irrtum, wo die Gerti nicht auf der Höhe der Weltsicht der Autorin ist. Aber das Wichtige ist, sie hat nicht resigniert. They never give up. Ich halte dieses Bild am Ende der Verfilmung der Klavierspielerin, wo die Hyper einfach weitergeht. Das halte ich für ein sehr, trotz des Stiches, das halte ich für ein sehr wichtiges Bild. Das ist ein soziobiologisches Bild, eben von diesem schopenhauerischen blinden Willen, der uns ständig antreibt und der in der Evolution seinen Ausdruck findet. Und wo wir eben hier das scheinbar unterlegene Geschlecht als das Vitalere haben. Wir haben jelenische Männer, die aufgeben, etwa den Holzknecht in Bovildnis. Wir haben aber die Frauen marschieren ständig weiter. Sie glaubt allerdings, dass körperliche Liebe Verpflichtungen schafft. Das ist übrigens auch etwas Soziobiologisches, auch etwas, was aus der Tradition kommt, und folgt wieder einmal betrunken dem Michael auf den Skihang. Was in der Nacht noch, so erlebt Michael das, mit einer reichlichen Ejakulation belohnt worden ist, das glaubt jetzt menschenähnlich an den Tag treten zu dürfen. Und das lässt er sich nicht gefallen. Die Frau wird von dauerndem Gebrauch nicht besser, aber wenn sie sich selbst vergreifen will an einem jungen Mann, der in ihrem Ort wohnt, also nein. In seinen Augen ist sie nicht schön. Und jetzt gibt es eine sehr brutale Szene, die gar nicht so ausgeführt ist. Es gibt Sex mit ihr vor der Liftstation. Das ganze Männerrudel wirkt irgendwie mit. Es ist eine Hetz mit der Betrunkenen. Ich weiß nicht, ob Sie Last Exit Brooklyn gesehen haben. Eine deutsch-amerikanische Verfilmung, da passiert einer Frau so etwas Ähnliches mit einem riesigen Männerrudel. Sie gibt wieder nicht auf, sie geht in das Wirtshaus hinein, betrinkt sich dort weiter, ist jetzt freiwillig, aber das ist anders als bei Schnitzler, das ist keine Klassenfrage, das mit dem Freiwillig, sondern alle dürfen sie überall berühren und alle dürfen überall auf ihr herumtrampeln. Herden ihrer Benutzer sind es, schreibt die Jelinek. Und dann wird sie heimgebracht und da mutiert das Ganze auf einmal in einem ironischen Sprung zu einem fast fröhlichen Spiel mit Gatten und Sohn, wo alle zivilisatorischen Grenzen überschritten werden. Jetzt beginnt das Kind zu stören. Es will Güter, es will Zuwendung, was es bekommt, ist das Schlafpulver. Noch einmal bricht sie von zu Hause aus, der Gatte jagt sie, der Michael lässt sie nicht in sein Haus, der Gatte versucht sie nach Hause zu schleppen, koitiert sie bei der Gelegenheit wieder einmal und daraufhin ermordet sie das Kind. Das heißt, wir sind wieder Zeugen eines weiblichen Aufbruchs geworden. Wir sind wieder, werden wieder eine böse Mutter am Werk beobachtet. Wir stehen wieder vor der Frage, ist es Schuld, ist es Ausweglosigkeit? Wieder sind wir mit einer Handlung konfrontiert, die mythologische Dimensionen hat. Auch die Medea tötet dem Jason die Kinder, und die Autorin lässt uns sozusagen mit diesem furchtbaren Ende, das sich insofern vorbereitet hat, weil durch die Parallelschaltung des Todes des Kindes und der Gruppenvergewaltigung in der Liftstation eigentlich fast die böse Mutter die sanftere ist. Ja? Das heißt, wenn wir haben ja gerade eine ungeheuer intensive Debatte über die bösen Mütter in der Populärkultur. Wir haben dort mindestens zwei Filme, einen von der Margarete von Trotta, wo wir alle schuld sind an den bösen Müttern, einer kleine Herzen, wo die Sozialbürokratie schuld ist. Hier wird einmal klargestellt, die männliche Gewalt ist, obwohl sie nicht ans Leben geht, stärker körperbezogen, unmittelbarer, brutaler als die weibliche. Wenn Sie sich das einmal vergleichen, dann ist der Tod, den die Mutter diesem Kind zufügt, sie gibt ihm Schlafpulver und bringt es dann sozusagen in die Kälte, wo es ja eh schon die ganze Zeit ist. Ja, sie vollstreckt nur das, was in dem Leben des Kindes ohne dies Alltag ist. Ist ganz etwas anderes als dieses unmittelbare, die Gurgel zusammendrücken, das wir dann später in Gier bekommen werden durch den Gendarmen Janisch. Oder das Schlagen, das Beschimpfen und Ähnliches. Also weibliche Gewalt, und das gehört dazu, das sage ich auch gleich für die verspreuten Teilnehmerinnen meines Seminars, die sich über die Jelinek-Frauen Gedanken machen. Es gibt eben hier auch eine ganz massive weibliche Gewalt, und die rutscht aber immer, rutscht interessanterweise weg. Die kommt nicht so raus, nämlich die Gewalt dieser Mutter gegen das Kind. Weil dieses Thema so oft akzentuiert wird, möchte ich nur ganz kurz an den zweiten Film erinnern, oder an den dritten, nämlich an die Verfilmung von Malina, wo Elfriede Jelinek das Drehbuch geschrieben hat. Malina von Ingeborg Bachmann, bekanntlich 1973 in Rom an den Folgen eines Brandunfalls mit der Zigarette gestorben, eine ebenfalls sehr glamouröse Schriftstellerin, die lange nicht ernst genommen wurde und über die Elfriede Jelinek schon relativ früh sie hat mehrere Texte über sie geschrieben, meistens stehen im Netz. Ich glaube, nicht im Netz steht Die schwarze Botin, ein Text, der sehr der Simone de Beauvoir nahe ist. Die Frau ist das andere, der Mann ist die Norm. Er hat seinen Standort und er funktioniert Ideologien produzierend. Die Frau hat keinen Ort, blickt von außen in die Wirklichkeit, zu der sie nicht gehört. In einem Essay hat sie 83 das fortgeschrieben und hat das aber nicht anthropologisiert, also nicht die Annahme fortgesetzt, dass Männer und Frauen prinzipiell etwas anderes sind, sondern das als eine Folge der Nachkriegszeit gewertet. Eine Folge des Weiterwirkens, Zitat, des Kriegs, der Folter, der Vernichtung in der Gesellschaft. Das wird allmählich ein Schwenk. Also von dem, was ich soziobiologisch nenne oder anthropologisch, von diesem Gedanken, dass es einen grundlegenden Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, in dem die Männer offenkundig die moralisch schwächere Rolle spielen, rückt sie allmählich ab und kehrt wiederum, so wie in den Liebhaberinnen, zu einer Historisierung und zu einer Gliederung nach sozialen Schichten zurück. Wir werden uns dann später in Steckenstab und Stangl mit dem Interview beschäftigen, wo sie meint, sie sei total von Hass zerfressen, weil sie der Auffassung sei, das ist ein André Müller-Interview, ja, die sind immer sehr stilisiert, dass es nach Auschwitz eigentlich kein Glück mehr geben dürfte. Kein Glück. Das heißt, es gibt jetzt für das, was früher einmal der Geschlechtsunterschied war, gibt es jetzt auf einmal einen benennbaren Zeitpunkt und so platziert sie auch sowohl die Bachmann wie auch den Malina. Sie hat in ihrem Gespräch mit Alice Schwarzer die Bachmann als eine, die ermordet worden sei, als eine, die zugrunde gegangen ist, während sie Elfriede Jelinek überleben wolle. Sie kennen den Inhalt von Malina, eine Frau steht zwischen Malina, der gleichzeitig ihr Animus, also ihr verdrängter weiblicher Teil, männlicher Teil sein könnte, und einem Istvan, und verschwindet am Ende durch einen Spalt in der Wand. Als übrig bleibt nur Malina, und die landläufige Deutung des Textes, auf den ich mich nicht näher einlassen will, ist, dass die Frau als Künstlerin verschwinden müsse. Malina ist das alter Ego der Frau, kommentiert sie, verkörpert gleichsam ihre männlichen Möglichkeiten, die sie als Künstlerin lebt, die sie aber nicht glücklich machen können, weil sie ihre Sinnlichkeit dabei permanent unterdrücken muss. Am Ende, also nach dem furiosen Verschwinden Isabelle Huppert, wird wiederum gesagt, dass es Mord war, was Malina geschehen ist. Elfriede Jelinek war nicht zufrieden mit dem Buch. Sie war der Meinung, dass Schröter, der Regisseur, ihr nicht gefolgt sei. Der Film wieder mit Isabelle Huppert, mit Mathieu Carrière und übrigens mit einem Sekretär, mit einer Sekretärin, die Fräulein Jelinek heißt, war dennoch ein relativ großer Erfolg. Größer möglicherweise als die Klavierspielerin am Anfang. Ich möchte Todtenauberg fürs Erste überspringen, damit wir nicht ins Zeitproblem hinein geraten, und möchte eher zu dem weiblichen Pendant von Gier gehen, zur Raststätte oder Sie machen es alle, also Posifan Tutte, einem Stück, das sie 1994 vollendet hat und von dem sie selbst, wie bei Gier, meint, man hätte das nicht richtig gelesen. Gelesen und nicht gesehen, für mich ist das eine wichtige Distinktion, weil mit diesem Theaterstück beginnt sich die Erkenntnis, dass die Regisseure ja ohne dies, wie die Männer mit dem weiblichen Körper, mit dem Stück, das machen, was sie machen wollen, und dass man dem am besten sozusagen mit einer asiatischen Kampftechnik, nämlich mit der des absoluten Nachgebens, zurückweichen und sich zur Verfügung stellen, antwortet, beginnt sich bei ihr durchzusetzen. Es ist ein geschlossenes Stück, es ist der Einheit von Raum, Zeit und Handlung verpflichtet und insofern ist es in ihrer Entwicklung ein Rückspritt. Es spielt in diesem Swinger-Milieu, das Welbeck in Plattform und den Elementarteilchen aus männlicher Sicht beschreibt, darüber haben wir letztes Mal schon kurz gesprochen, und was die Kathrin Millet in das geheime Leben, das sexuelle Leben der Kathrin M. aus weiblicher Sicht positiv geschildert hat. Die AIDS-Angst, die in Gier noch so eine wichtige Rolle für den Plot gespielt hat, ist offensichtlich überwunden. Sex ist Sport, Sex ist Schauen, Ausführen, dann das Hunderl in sich ausführen. Also Sex ist eine extrem mechanisierte Angelegenheit. In dem Stück regiert sozusagen eine selbstverständliche Verdinglichung aller zwischenmenschlichen Verhältnisse, die sich überhaupt nicht mehr kommentiert. Das Stück als Stück ist beim Lesen schwer nachvollziehbar. Es hat ein bisschen was Trauriges, aber die Aufführungen waren regelmäßig spektakulär und die Szenen waren manchmal lustig und gewisse Bilder, wie das von den beiden Frauen in ihren Adidas-Sportanzügen, wie sie da auf der Damen-Toilette sitzen, die vergisst man einfach nicht. Das Stück spielt in der Provinz. Die obligate Erwähnung des Kärntner Anzuges darf nicht fehlen. Isolde und Claudia sind zwei vernachlässigte Ehefrauen, gefühlskalter und sind nicht mehr begehrender Männer als Produkte am Haushalt festgekettet. Der Kurt sagt einmal, immer erwartet ihr, dass ihr von anderen Menschen zum Klingen gebracht werdet. Also es gibt ein männliches Wissen über das weibliche Begehren, dieses Karl Krausche, um seine Zigarre anzuzünden, entfacht er ihren Höllenbrand, ist diesen Männern sozusagen bewusst, aber sie haben den Entschluss gefasst, wir gehen nicht weiter. Das männliche Geschlecht ist hier ein kalkulierendes Geschlecht, das sich aus welchen Gründen auch immer in das nicht einlassen will. Mir ist das wichtig, ich habe es heute schon mal gesagt, weil das weibliche Begehren stößt hier auf einmal auf eine ganz eine andere Form der männlichen Macht, nämlich auf die Macht der männlichen Verweigerung, auf die Grenze des männlichen Neins. Das ist beim Michael nicht so wirklich ausgeführt in Lust. Hier diese beiden Provinzmänner, die sagen das relativ klar. Ihr Frauen habt sozusagen Flausen im Kopf, die haben mit uns nichts zu tun, die überfordern uns, wir wollen das alles nicht, wir wollen ganz etwas anderes. Was nicht bedeutet, wenn wir zurückkehren in die Soziobiologie, dass diese Männer nicht auf eine sehr trickreiche Weise ihr Revier sozusagen schützen. Also, wie gesagt, auch das ist wieder soziobiologisch. Die glauben einfach, dass sie mit der Macht ihrer Kreditkarte, nicht mit ihrer persönlichen Gewalt, wie der Direktor Hermann ihre Frauen gezähmt haben, und leiden im Übrigen auch unter der Langeweile, die ihre Frauen ausstrahlen, aber haben nicht die Absicht, diese Langeweile zu ändern. Also das sind einfach so stumpfe Männertypen wie der Erich in den Liebhaberinnen, die irgendwo in diesem Bereich von Erotik oder Sexualität offenkundig resigniert haben. Und wieder gibt es dieses Subversive, wobei meine Definition von Subversion eine ästhetische ist. Das Subversive ist das Unerwartete, das die Handlung in den Gang setzt. Es gibt also dieses subversive weibliche Begehren. Die beiden gehen in die Subkultur, eine Subkultur von gigantischer Größe, die man als in der sehr großen Zeit der Printmedien, in der Zeitschrift Chore, in der Beilage zu der Zeitschrift Der Bazar mit seinen ganzen Provinzausgaben kennengelernt hat, und schicken dort eine sogenannte Kontaktanzeige los, um das Tier in sich zu erkennen. Verabreden sich mit einem Bären und einem Elch. Das ist einer dieser Punkte, wo Jelinek einfach die Regel der Postmoderne durchbricht. Die Regel der Postmoderne ist, dass der Autor weiß, dass er interpretiert wird, und daher mit den Interpreten spielt. Aber es ist kein denkbares Spiel möglich mit den Tieren Elch und Bär. Ja? Also das sind zwei so in einer absoluten Weise unsprechende Namen. Ja? Die so wirklich etwas beiläufig Ausgewähltes haben. Also sie verabreden sich mit einem Bären und einem Elchen, und zwar in der Toilette einer Autobahnstation. Das ist ein äußerst unappetitlicher Ort für eine Orgie. Ja? Also da verrutschen sozusagen die Sphären der sexuellen und der analen Entwicklung eigentlich vollkommen ineinander. Ja? Es sind diese Orte, das kann man aus den Büchern von Welbeck und aus den Büchern von Catherine Millet lesen, beiläufig, es sind diese Orte, Orte der allerhöchsten Hygiene. Ja? Also, so wie sie in den Autobahnstationen dieses Dienst haben, diese Toilette wurde um Punkte geputzt, was sie damals noch nicht hatten. Und diese Toiletten werden auf den Bühnen auch sehr, sehr schmutzig programmiert. Es ist aber auch ein komischer Ort. Die beiden Damen respektieren alle Sicherheitsmaßnahmen, den falschen Namen, die falsche Adresse, die absolute Anonymität, aber gleichzeitig haben sie einfach noch ihre Illusionen, jene Illusionen, die wir eben aus dem Michael kennen, ich zitiere, ob das mit dem Elch wohl eine große Liebe wird. Eine große Liebe mit einem Elch. Die Tiere sind auf ein im bürgerlichen Sinn perverses, uneingeschränktes, grenzenloses Sexualspiel programmiert. Allerdings haben die Elche ein sehr machistisches Motto und ein Motto, das nicht wirklich hilfreich bei der Frage ist, dass Frau das Tier in sich erkennen will. Nämlich Frauen wollen genossen werden, aber wollen sie auch genießen. Das heißt, von der Handlungsführung her, ja, ist das irgendwie der Plot, auch wenn das, es wird ja nichts mit dem Elch und dem Bären, auch wenn das mit den swingenden Tieren etwas wäre, dann würde es für die Frauen nichts werden. Die sind aber allerdings auch nicht schlecht im Betrügen, wie in Così fan tutte, das ja auch ein betrügerisches Projekt ist. Die beiden wissen, dass, jetzt sind wir noch jünger, dass Frauen über 40 nicht zählen und haben falsche Fotos eingeschickt. Es gibt einen Kellner, der ist der Organisator dieser Orgie auf der Autobahnstation. Das erinnert an Qualtingers Orgien, gab es da im Gemeindebau. Und der Kellner verrät den beiden naiven und sportbegeisterten Gatten, die ihre beiden Frauen mit dem Auto zur Autobahnstation gebracht haben, deren Projekt, und gibt ihnen einen ganz simplen Ratschlag. Es kommt überhaupt nur auf den Versuch an, sich fremd aussehen zu lassen. Also es ist eben wie in dieser Geschichte von Balzac, die ich Ihnen, glaube ich, schon erzählt habe. Es ist das Fremde, das die Einstellung der Abwechslung begründet. Diese Geschichte von Balzac, die sehr in den Jelinek-Kosmos war, kennen Sie die? Mit dem jungen Mann, mit dem wohlhabenden Freund. Ein junger Mann, das ist eine Geschichte über die, wie uns unsere Wahrnehmung täuscht, auch unsere begehrende Wahrnehmung, und wie in diesem Fall Balzac wählt eine soziologische Erklärung, aber hätte auch eine andere wählen können. Ein wohlhabender junger Mann hat einen jungen Mann als Freund, der arm ist, der ist verheiratet. Der wohlhabende junge Mann hat ein Verhältnis mit der Frau seines Freundes. Er liegt mit ihr im Bett in seinem Turmzimmer. Ihr Gewand liegt überall verstreut herum. Und sein Freund besucht ihn. Er hört ihn die Treppe heraufstürmen. Da ist natürlich Feuer am Dach. Und der reißt die Tür auf und Geistesgegenwart ist eine ungeheure Tugend bei Balzac und unser junger Mann ist geistesgegenwärtig, weil er weiß, er hat nur 2 Sekunden, weil der Sicht überall, der er gewarnt. Und wie der die Tür aufmacht, sagt er, ich hab Besuch und reißt die Decke hoch und verhüllt ihr das Gesicht. Das heißt, er zeigt ihr nackten Leib und verhüllt das Gesicht, womit er nach den Regeln der Höflichkeit den dazu gebracht hat, dass er sagt, pardon, und sich ohne herumzuschauen umdreht und geht. Aber jetzt geht die Geschichte weiter. Und jetzt wird es eigentlich schlimm. Weil die Gattin geht nach Hause und der Mann kommt nach Hause und der Mann sagt, na du, unser Freund, der ist flott unterwegs und erzählt ihr die Geschichte. Und dieses Luder, sagt sie, da wirst du mich aber gar nicht mehr mögen jetzt, wo du dem seine schöne Freundin gesehen hast. Und er sagt, nein, nein, bist schon auch schön und was die Männer halt da so sagen. Und, sie lässt ihn nicht aus und dann kommt diese großartige Point und zwingt ihn, dass er die beschreibt oder wenigstens seinen Eindruck sagt. Und er sagt, es war halt alles viel größer als bei dir. Und ja, also das glaube ich, ist ein wichtiger Beitrag zu dem, das Tier und das andere, dass es sehr viele täuschende Faktoren gibt, die da intervenieren. Ja, also bei Balzac würde ich mal sagen, war es eine soziologische Sache. Es wird auch breit auf den wirtschaftlichen Hintergrund der beiden jungen Männer eingegangen. Hier wird den beiden Männern nur der Ratschlag gegeben, sie sollen sich fremd aussehen lassen. Und das haben sie ja in jeder Opera Buffa, dass einer als ein anderer gewertet wird, nur weil er anders ausschaut. Und das ist die berühmte Unlogik der Oper. Ja? Dass ein ungeheuer fetter Glotzer, der Tenor, sich in einen schlanken Jüngling verkaufen kann und rüberkommen kann oder umgekehrt. Ja? Das ist also dieser Aspekt und das ist diese Konzession an das Cosi fan tutte. Die beiden tauschen mit den Tieren das Kostüm und nähern sich ihren Frauen das erste Mal als Tiere. Auf der Toilette findet eine Massenkopulation statt, die gefilmt wird. Und es kommt zum ehelichen Koitus in der Verkleidung. Tragen die Männer etwas Tierisches bei? Schwer zu sagen. Sie sind verbal von einer unappetitlichen Aggressivität. Du alte Sau ist noch das Mindeste. Ihre Wünsche werden nicht ganz klar beschrieben von der Autorin. Man hat aber als Leser und auch in der Art, wie das bei Beimann gespielt wurde, hat man den Eindruck, dass es nicht wirklich auf die genitale Befriedigung der Partnerin abzuzielen schien. Kurt sagt zum Beispiel, raus aus dem Klo, ihr Analfans. Und auf den Fußballplatz. Die Ärsche dort bewegen sich schneller am Fußballplatz als in der Toilette. Und die Claudia gibt den beiden Tieren ein Feedback. Ihr seid nicht sehr geschickt gewesen im Erblühen lassen einer gern auch älteren und gebundenen Frau. Und die andere sagt lakonisch, was kommt denn keiner, der das besser kann? Muss man nicht Inserate aufgeben, nur damit man das nicht kriegt, was man ohne dies nie gehabt hat. Und der nächste Satz ist ein Satz, der uns vielleicht erklärt, wie die Konstruktion der Psyche der Frau läuft. Ein Mörder wäre als Hoffnung für die Frau fein. Das ist immerhin eine Verarbeitung des Erlebnisses mit Jack Unterweger, davon habe ich Ihnen schon erzählt. Ja, unser Serien. Wissen Sie das, erstens einmal, dass es eine amerikanische Biografie über Jack Unterweger gibt? das können Sie googeln. Da haben Sie auch sehr viele mehr oder minder nackte Fotos von diesem tätowierten, ein wenig androgynen Mann, und dass sein Leben gerade verfilmt wird. Und zwar mit John Malkovich als Jack-Unterweger. Ja. Ja, also mit dieser Anspielung ein Mörder, das ist nicht nur Oskar Kokoschka, Mörder, Hoffnung der Frauen, ein Stück, das wieder anschließt an den Jack the Ripper bei Wedekind in der Lulu, der ja für Jelinek viel bedeutet, sondern das ist auch erstens eine Erfahrung dieses Unterwegers und zweitens einmal dann sozusagen eine Erklärung für Gier, warum lassen sich die Frauen das gefallen. Sein Verhalten, ironisiert sie das, wird nämlich immer interessanter, solange Zeichnungen nach ihm suchen. Am Ende steht Claudias Einsicht, ich bin eine ältere Frau, ich bin das Nichts, von dem nichts mehr kommt, ich zerfalle sowieso bald zu Staub. Und ein Erkennen, so weit laufen wir für ein Tier und am Ende seid es nur wieder ihr. Im Grunde ist das eine Beckett'sche Karikatur oder eine Camus'sche Absurdität. Man jagt einer Sache nach, die programmiert enttäuscht. Was mich gefreut hat, sozusagen als Beobachter der Gender Relations in dem Jelinek'schen Werk, ist, dass hier eine Umdrehung, die normalerweise nur auf der sozialen Ebene stattfindet, also eben in den Liebhaberinnen, dass die eine Sklavin ist, dass die etwas Grundsätzliches bekommt und etwas Anthropologisches bekommt und dass das auch von den Frauen gesehen wird. Die Männerliteratur ist voll von den Klagen, dass Frauen unerreichbar sind. Ne? Frauen sind unerreichbar wie das Meer wegen der Ebbe und der Flut, oder vielleicht die schönste Illustration dieser männlichen Idee von der Unerreichbarkeit der Frau ist eine filmische Sache, das ist in Fellinis Stadt der Frauen. Ich weiß nicht, ob Sie sich, kennen Sie den Film? Boah, Leute. Marcello Mastroianni kommt also sozusagen in ein separiertes Gebiet, in dem einerseits der Dr. Schwanz regiert und andererseits die Frauen herrschen, ein Gebiet, in dem er einerseits eine Frau jagt und andererseits von Erinnerungen gequält wird an seinen ersten Bordellbesuch, exzellent aufgenommen. Die Frau, die sich ihm anbietet von hinten, wird durch die Kamera ungeheuer in die Länge gezogen. Also die ist 6 Meter lang. Ja? Und am Ende in einer traumhaften Passage trifft er auf einen Rummelplatz zwei recht üppige Zwillinge und jagt denen nach. Und die Zwillinge necken ihn und verführen ihn und er klettert auf diesen Rummelplatz immer höher. Und dann am Schluss hängt einer dieser Zwillinge als eine riesige, aufgeblasene Gummipuppe da. Und er erreicht sie nicht, und er erreicht sie nicht, und er erreicht sie nicht. Das heißt, das gehört zum Repertoire männlicher Klagen in Film und Literatur des 20. Jahrhunderts. Hier haben wir das einmal von einer Frau, nämlich, dass man einer Sache nachjagt, in der Liebe, die programmiert enttäuscht. Die Energie der balzakschen Geschäftsmänner war aufs Überleben und aufs Reichwerden gerichtet. Hier leben wir in der Überflussgesellschaft, hier geht es also um die Erfüllung. Aber wieder siegt eine Karikatur des zivilisatorischen Prozesses. Die Tiere werden als Ausländer denunziert und erschlagen. Es kommt ein zweiter Schluss. In den Tieren stecken filmende und gleichzeitig Philosophie rezitierende Japaner und die retten wiederum die Natur mit dem Motto, dass in der Natur nicht nachgedacht wird. Es wird nicht nachgedacht, es wird einfach gemacht. Das heißt, alle Rätsel bleiben. Jelinek hat bei der Premiere in Berlin Frank Castorf freie Bahn gelassen. Castorf hat ein hartes, schnelles Acting bevorzugt. Jelinek wollte eine ironische Inszenierung. Castorf hat gegen die Autorin inszeniert. Ihre Regieanweisungen beispielsweise werden von einem Bunny, also einem Playboy-Häschen, das am Rand der Bühne steht, geradbrecht. Die Mitspieler ignorieren sie. Und dann ist etwas passiert, was, glaube ich, nie einer Autorin im vergangenen Jahrhundert passiert ist. Ohne Absprache mit der Autorin hat Castorf eine monströse Sexpuppe auf die Bühne getragen am Ende mit einem schwarzen Gesicht, mit dem Gesicht der Elfriede Jelinek. Diese Sexpuppe wird ausgezogen und hat rot blinkende Brustwarzen. Die Autorin ist cool geblieben, hat gelacht, hat gesagt, dass ihr Körper nicht so toll sei, dass sie aber darum ersuche, dass man das nicht ihrer Mama sagen möge. Aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach noch nie jemand geschehen. Mir ist die Episode wichtig, weil sie eben diesem Element von männlicher Gewalt, an dem sie sich reibt, ein Unbesprochenes hinzufügt, nämlich die Gewalt des Regisseurs, der sich mit dem Text genauso bedient, ja, wie sich diese Michaels an den weiblichen Körper bedienen und zerreißt und zerfetzt und herumstopft und was rausschneidet und was an ein anderes Eck reinspielt und etwas durch das andere, durch die andere Richtung spielt oder sonst etwas. Und weil sie hier etwas Ähnliches tut wie ihre Gerti, nämlich sie bringt ihr Kind in die männliche Kälte. Das heißt, sie stellt ihr Kind zur Verfügung. Wenn Sie mir erlauben, dass ich mit dieser Theaterstück ist Kind der Autorin, ist schon ein bisschen outroschen, die Metapher, ja? Aber irgendwas ist schon dran. Sie legt das Kind in die Kälte und sie lässt es genauso behandeln, wie sie eben ihre Frauen behandeln lässt. Jeder darf sich an ihr bedienen. Koberg und Meyer sehen das so, dass der Castorf, indem er eine Moralistin, die den Objektcharakter der Frau protestierte, selbst zum faselnden Objekt herabwürdigte, thematisierte er dialektisch die Tragik vergeblichen Sprechens. Das weiß ich nicht, ob das so stimmt. Jelinek hat das Kränkende an dieser Aktion gesehen. Sie hat sich dann in einem Interview Expertin für vermischte Demütigungen genannt. Sie lachen nicht über das, was ich sage, sie lachen über mich. Das ist schon hart. Das gibt's doch nicht. Die will sie wirklich sein, also wenn ich sie wäre, die würde ich nicht sein wollen. Das heißt, sie nimmt das Regietheater als ein Faktum an. Genauso wie sie dann später in Bambiland und in Babel die Medien als ein Faktum annehmen. Also es gibt die Wirklichkeit nicht mehr und es gibt das Werk nicht mehr. Das ist alles, für das, was ist, trifft auch das Wort virtuell nicht mehr zu. Der Autor ist entauratisiert, der Autor ist allerhöchstens eine Marke. Was er wirklich sagt, was er wirklich will, und das ist der Punkt, warum ich Koberg Meyer nicht zustimme, das weiß er schon, dass das nicht mehr gelesen wird. Einfach weil der Sensationscharakter gering ist und ähnliches. Jeder von Ihnen, der schon einmal etwas veröffentlicht hat, wird sich wundern über manchmalige Zustimmungen, die er, besonders die Zustimmungen sind peinlich. Ja? das hängt wahrscheinlich mit diesem Mechanismus der Vorstrukturierung einer unmittelbaren Erfahrung zusammen, der eben auch in der Balzac-Geschichte herauskommt. Sicherlich ist es aber auch so, dass diese Koalitionen nach der Entauratisierung des Autors, und wir wissen ja, das ist in einer Zeit, wo in einem anderen Kontext der Tod des Autors verkündet wurde und wo eben das kreative Team verherrlicht wurde, ganz im Gegensatz zu den früheren Spielregeln der Moderne. Ja, also Hannah Arendt beispielsweise hat noch gesagt, es gibt nichts Mörderischeres für ein geistiges Projekt, als wenn sich mehrere Leute mit ihm beschäftigen. Ja, das war nur die vollkommene Absage an das, was wir heute haben, die kreativen Teams, wo auch wenn es um Chemie geht, ein gescheiterter Lyriker drinnen sein muss, damit er seine Perspektive einbringt und ähnliches. Thomas Bernhard hat sich von seinem Berater sagen lassen, du brauchst einen Regisseur, der dir einen unverwechselbaren Sound gibt, und diese spezielle Bühnenkoalition zwischen Peymann und Bernhard, wobei Bernhard im vertrauten Kreis gerne zu klagen pflegte, dass dass Klaus Peymann ihn nie verstanden hätte, hat eben wirklich einen unverwechselbaren Stil entstehen lassen. Und man sieht das heute. Heute wird Thomas Bernhard von Schauspielern wie Mulia oder Schenk von Josef Stetter. Und dieser Sound, der über 20 Jahre lang die deutsche Theaterwelt entzückt hat, ist verschwunden. Elfriede Jelinek scheint noch auf der Suche nach diesem Sound zu sein. Der Mann, auf den sie gesetzt hat, nämlich Einar Schlef, ist leider früh gestorben. Übrigens auch jemand, der sie persönlich sehr, sehr schlecht behandelt hat. Und sie experimentiert weiter. Was sie dann veröffentlicht hat, hat sie selbst, und ich glaube, obwohl Neid um einiges länger ist, ich glaube nicht, dass Neid sie zu einer Revision dieses Urteils veranlassen wird, hat sie als ihr Meisterwerk aufgefasst, nämlich die Kinder der Toten. Ein Buch von 684 Seiten, also nicht gerade in der Dimension von Krieg und Frieden oder dem Mann ohne Eigenschaften, aber doch ein Buch, das diese normale Marktgesetzlichkeit, die Bücher auf 400 Seiten irgendwo limitiert, sprengt. Ich habe den Saum vielleicht wirklich etwas zu lang gemacht, sagt sie in einem Selbstkommentar gegen Ende des Buches. Der Titel ist nicht so ganz klar mit den Kindern der Toten. Es heißt einmal, ich zitiere, da tauchen Menschen auf und verschwinden wieder, als hätten wir eine Fabrik, die uns jederzeit neue macht. Wie sagen wir es jetzt unseren Kindern? Die sind jetzt im Sand und spielen. Und die Kinder der Toten, die wandern. Ein anderer wüster Sand, durch den Sand und werden gerecht, gerechnet. Was auch immer das heißt, wie spät es ist, wie rätselhaft das formuliert wird, ist das wohl auch etwas, was auf den Holocaust anspielt. Sie haben ein Skriptum, da haben Sie relativ viele Kritiken zu den Kindern der Toten. Sie werden, wenn Sie sich das ein bisschen durchblättern in der Bibliothek, sehen, die Rezeption hat sich eigentlich nur auf das Verhältnis der Autorin zu Österreich, also zu ihrer sogenannten Heimat, konzentriert. Es ist wirklich schwer, den Inhalt zu erzählen. Faktum ist, dass es in der Steiermark, in der Gegend, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, eine Pension namens Alpenrose gibt. Und diese Pension wird am Ende des Textes von einer Mure verschüttet. Aber dazwischen liegen unzählige Rätsel. Wir kennen die Gäste dieser Pension nicht. Wir kennen drei Gäste. Eine Philosophiestudentin namens Gudrun Pichler, einen Skifahrer aus dem österreichischen B-Nationalteam namens Edgar Gstranz. Für die Einheimischen muss ich nicht sagen, auf wen der anspielt. Und dann die Mutter Frenzel und oder die Tochter Frenzel, welche eine Klavierspielerin ist. Die eine ist eine Witwe, die andere ist so leblos, wie Klavierspielerinnen zu sein pflegen und ist Untertanin ihrer Mutter, wie das diesen Berufsstand auch eingeschrieben ist. Nur alle diese drei Gäste der Alpenrose haben eine Eigenschaft, falls man das eine Eigenschaft nennen kann. Sie sind nämlich schon tot. Also die Gudrun Pichler hat sich aus Prüfungsangst vor einigen Jahren die Pulsadern aufgeschnitten. In ihm hätte sie sich nicht fürchten müssen. Der Edgar Gstranz ist bei einem Autounfall mit seinem VW Golf gestorben. Und die Frenzel ist bei einem Bergunfall gestorben. Das heißt, wir haben es mit Untoten zu tun, wie in den modernen Frauen, mit Frauen, die nicht sterben können. Gleichzeitig haben diese Untoten eine besondere Qualität, sie haben auch nie gelebt. Und jetzt müssen sie ihren Tod unzählige Male wiederholen, aber immer wieder anders. Aber diese Variationen geben einen eben auch viele Rätsel auf, und das ist ein bisschen ein professionelles Ärgernis. Man ist als Rezensent gewöhnt, dass man die Bücher zweimal liest, und wenn man dann auch über sie spricht, dann liest man sie ein drittes Mal. Aber wenn sich die Bücher nach der dritten Lektüre noch entziehen, dann wird man natürlich grantig. Aber vielleicht ist das beabsichtigt, dass alles offen bleibt, dass wir nicht wissen, ist die Karin Frenzel bei einem Bergunglück gestorben, ist sie bei einem Busunfall gestorben, ist sie überhaupt die Einzige, hat sie noch Doppelgänger, wann hat sich was ereignet? Und die Pension Alpenrose ist überfüllt, aber wo sind die anderen Gäste? Warum sieht man sie nicht? Sind sie auch Untote? Eins steht fest, ich habe schon gesagt, ein Leben, das man nicht geführt hat, das kann man auch nicht beenden. Oder die Billie Holiday singt das in Bezug auf Liebe: Love that never lived can never die. Was eine erschreckende Perspektive ist. Und unsere Frauen, beziehungsweise der Edgar Stranz, müssen immer wieder eine Geste ihres früheren Lebens fortführen, die Suche nach Sex beispielsweise, und können aber nichts zu Ende bringen. Und dazwischen sind sie wieder eine filmische Assoziation. Der Zemlick-Film mit Meryl Streep, Goldie Hawn und Bruce Willis, Der Tod steht ihr gut, sind sie mit dem Problem ihres physischen Zerfalls beschäftigt. Das heißt, sie müssen sie genauso wie die, und der Film passt auch zeitlich dazu, ja, sie müssen sie genauso zusammenleimen und zusammenpicken, wie das eben die Meryl Streep und die Goldie Hawn, nachdem der Bruce Willis abgehauen ist und ein anständiger Mensch geworden ist, mit ihrer ewigen Jugend tun müssen. Manchmal nehmen sie, also sie zerfallen ihm auch, manchmal nehmen sie teil an ihrem früheren Leben, manchmal nehmen sie Kontakt auf mit Menschen, die sie kennen, manchmal so, dass sie für die Menschen sichtbar werden, man wundert sich, der ist doch schon lang tot, jetzt sitzt er da, manchmal, dass sie unsichtbar werden, manchmal verdoppeln sie sich und Ähnliches. Ich weiß nicht, ob Jonathan Carroll was sagt. Das ist ein amerikanischer Horrorromanautor, der in Wien lebt, der in Wien auch mal die Biennale organisiert hat und der eigentlich sehr gute Horrorromane schreibt, die in Wien spielen. Ja? Einer davon hat den Plot, dass die Aida vis-à-vis von der Oper mit lauter toten Amerikanern, die nur einander sehen, bevölkert ist. Ja? Also da kommen sprechende Hunde vor, und es spielt sehr viel in Wien, im Café Sperlo, und am Semmering, ja? Früher im Europa-Verlag erschienen und dann bei Surkamp, alles als Surkamp-Taschenbuch erhältlich. Also Jonathan Carroll ist durch diese zeitliche Nähe und durch seine damalige Funktion im Wiener Kulturleben für mich auch irgendwie eine Referenz. Manchmal sind diese Opfer grausam, Also unsere Philosophiestudentin zum Beispiel kastriert Autofahrer, erstechen Menschen, wollen sich rächen für das Leben, das sie nicht gehabt haben und brauchen eben dazu Körper. Die Gudrun wird zu einer Totensammlerin, wehrt sich eben gegen ihren Zerfall, hinterlässt aber doch eklige Spuren, Säfte, Materie und sonstiges überall zurück und dann vor allem Haare. Und da beginnt jetzt erstens der akzeptierte interpretative Schlüssel zu dem Text, nämlich die Todesfuge von Paul Celan, ein aschenes Haar, Sulamit, und zweitens einmal die Erinnerung, wer je in Auschwitz war, wird das ja nicht vergessen, diesen Raum hinter den Gittern mit den ganzen abgeschnittenen, Haaren. Es gibt noch Nebengeschichten, die keiner einordnen kann, die aber alle eine katastrophale Dimension haben. Stirbt nicht auch noch der Drachenflieger, ein schwimmendes Kind, zwei Söhne des Försters, eine ermordete Krankenschwester? Finden da nicht ständig Autounfälle statt? Oder ist das die Repetition des Autounfalls des Edgar Strands? Und gibt es zwischen dem Edgar Strands und einem zeitgenössischen, 1995 sehr erfolgreichen, populistischen österreichischen Politiker eine gewisse Beziehung? Und vor allem sind unter diesen Wiedergängern nicht auch ermordete Juden? Und zwar kenntlich an zwei Zeichen aus der Präsentation von Auschwitz, dem Haar, das am Ende überall herausquillt, ja? Wie die Steine im Sommernachtstraum in der letzten Burgtheaterinszenierung, wie die auf einmal runterdonnen, und zweitens einmal aus den Pappkoffern, die man ja auch in Auschwitz sieht. Also wir sind auf jeden Fall in Jelinek, Österreich, wo man auch auf die betrunkenen Einheimischen genauso wenig verzichten kann, wie schon wieder auf den Trachtenanzug, auf den Fremdenverkehr, aufs Skifahren, den Austropop, billige Medien, Volksmusik. Das ist einfach, da erlebe ich sie als Klassenkämpferin, aber nicht als eine kommunistische Klassenkämpferin, sondern als eine Klassenkämpferin. Sie wissen, es gibt verschiedene soziologische Milieus, ne? Es gibt das Qualitätsmilieu und dann gibt es, da geht man zu Vernissagen und liest ausländische Zeitschriften, und dann gibt es das Harmoniemilieu, da sitzt man zu Hause am Fernsehapparat und schaut sich den Musikantenstadel an. Und dann gibt es das Integrationsmilieu, das liegt so in der Mitte zwischen den beiden. Da liest man schon die neue Jelinek, wenn sie nicht zu dick ist und Aufsehen erregt, und geht in die Josefstadt und barbarischerweise nachher in die Backstube Abendessen und vorher zum Friseur. Und diese beiden Milieus, die ja in Österreich relativ stark sind, die bekämpft sie, und das ist eben dieses Element vom Klassenkampf, das ich in ihr sehe. Modernisiert wird das dadurch, dass das Erlebnismilieu reingenommen wird mit Drachenfliegen, mit BMW. Das Österreich, von dem sie spricht, ist nicht mehr so selbstbezogen, wie das noch bei Thomas Bernhard der Fall war, aber es steht auch in der Tradition der Österreich-Schelten des Bernhards mit der Einschränkung, wir sind die Össis, wir sind nur die Nachbarn und es ist vor allem auch die Heimat des ermordeten Isidor Cupido Jelinek. Es gibt eine Hommage an Elias Canetti, der Wald ist das österreichisch-deutsche Massensymbol. Es gibt aber auch die Erinnerung an die Ofenfirma von Auschwitz, Topf und Söhne, deren wahre Involvierung man jetzt erst seit einigen Jahren kennt und einige Bemerkungen über die Auschwitz-Lüge, die in einer Kontinuität zu dem, was am Anfang von den Ausgeschlossenen steht, zu finden sind. Eingestreute Dokumente, wie zum Beispiel die mutige Beschwerde einer halbjüdischen Tochter oder den Brief an einen Schulkollegen aus dem Ammerling-Gymnasium über das jüdische Problem. Dieses Österreich ist kein Vaterland, sondern ein Muttiland. Es gibt auch eine Mutter-Tochter-Kampfbeziehung bei den Frenzels, eine eternelle Tochter, also eine ewige Tochter. Und es gibt den unrealisierten Traum, statt einer Kindsweglegung eine Mutterweglegung durchführen zu können. Die Gesetze von Raum und Zeit sind vollkommen aufgehoben. Es gibt aber einer Erzählung sehr viele Chancen. Manches ereignet sich mehrfach und auf Seite 515, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir wieder am Anfang. Ich weiß nicht, ob Sie von Giulio Cortazar den Roman Rayuela kennen. Giulio Cortazar, ein südamerikanischer Autor, in diesem süddeutschen Bibliothek-Standard haben Sie, glaube ich, zwei Sachen von ihm. Eins, der Verfolger über den Jazzmusiker Charlie Parker, hat übrigens lange in Wien gelebt als Dolmetscher bei der Energiebehörde. Und Rayuela ist die spanische Form von Himmel und Hölle, des Spielkennens. Und ist ein experimenteller Roman, den können Sie auf verschiedene Orten lesen. Also Sie können von Anfang bis zum Ende durchlesen, ja? Oder Sie haben am Anfang so ein kleines Einstreusel, gehen Sie zur Seite 67, gehen Sie zur Seite 220, gehen Sie zur Seite 12 und der Roman tickt auf mehrere Weisen. Das ist das Besondere. Ja? Ich denke, dass dieses moderne Verfahren hier auch eine Rolle spielt, und zwar als ein Ausdrucksmittel einer kollektiven Unsicherheit. Sie ist auch in ihrer Sprache souverän unsicher. Bei Thomas Bernhard in Verstörung gibt es einen Verwalter Meier, und um die Verstörung des Fürsten anzuzeigen, wie ich das erste Mal gelesen habe, aber ich glaube, meine Taschenbuchausgabe ist verdruckt, dann habe ich mal die Erstausgabe bezeichnet, ist dieser Meier kann man ja auf sehr verschiedene Arten schreiben, ist der jedes Mal anders geschrieben. Ja? Und bei ihr ist es auch überhaupt nicht klar, ist zum Beispiel eine Frau Opfer von Vermutungen, das kann man ja werden, oder von Vermurrungen geworden. Also, sie setzt sozusagen diese Unsicherheit mit Absicht ein. Mir ist trotzdem wichtiger, und das möchte ich nächstes Mal machen, den Roman in diese Kette, die ich da für Sie aufgerollt habe, der Auseinandersetzung mit der Populärkultur zu sehen, weil Untote gibt es ja schließlich seit Orpheus und Eurydike. Im Grunde konnte auch die Eurydike ihr nicht gelebtes Leben nicht beenden, weil der Mann sie wieder zurückgeholt hat und ihr dann aber doch wieder nicht das gegeben hat, was sie gebraucht hätte, nämlich dass er sie nicht anschaut. Ja, und es ist auch hier die Inspiration, das ist einer der Gründe, warum ich solche Sachen wie Rayuela heraussuche, weil man von ihr weiß, dass sie sich an solchen Sachen inspiriert hat. In diesem Fall ist das ein B-Movie aus dem Jahr 62, das ist ja 2005 bei diesem Elfriede Jelineks Lieblingsfilme bei der Biennale gezeigt hat. Das ist ein Gruselfilm über nicht eine Klavierspielerin wie die Frenzel, sondern über eine Organistin, die nach einem Unfall als Untote ihr Leben in einer anderen Stadt fortführt. Und es ist auch sehr viel, ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht aufschreiben, ich weiß nicht, ob Sie das Original kennen oder das Remake. Es ist auch sehr viel von Romero, die Nacht der lebenden Toten. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile, ja, ist drinnen. Also ich möchte das nächstes Mal da so im Kontext mit Stephen King und so machen. Aber gibt es noch Fragen?
Ja. Ja, ich wollte mich, der Kastorf, der sich sozusagen da Jelinek bemächtigt hat, gab es da keine Möglichkeit für Sie zu intervenieren? Ich meine, ist sie so hilflos, dass sie das einfach so zulässt? Keine juristische Möglichkeit? Oder ist das so?
Freiheit der Kunst.
Der Kaffee Kraus hat einen schönen Witz gemacht. Man soll sich nicht aufregen, wenn ein Brief verloren geht, weil man ihn doch aufgegeben hat.
Okay.
Wenn man etwas aus der Hand gibt. Ich habe mal ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, und zwar zu der Zeit, als Tracy Chapman einen Erfolg hatte, und habe ich eine Doku gesehen, wie aus einer halb analphabetischen Schwarzen aus dem Ghetto sozusagen ein Star wurde und was man da alles gemacht hat, und das hat mich ein bisschen erinnert, was die mit meinem Text alles gemacht haben. Das heißt, die Kulturindustrie ist in der Regel stärker als der Autor. Man kann sich, natürlich kann man sich auf die Hinterfüße stellen. Ja? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Bei Verlagen ist es so, wenn sie geizig sind, dann lassen sie es darauf ankommen und sagen, man hätte den Vertrag gebrochen. Oder wenn sie großzügig sind, dann zahlen sie einen Achselzuckend halt den Vorschuss aus und lösen den Vertrag auf. Ja? Also das hat doch Bernhard erlebt mit der Macht der Gewohnheit, wo er sich aus allerdings nicht so wirklich durchsichtigen Gründen auf dieses Kerzenlicht am Ende, auf diese Dunkelheit am Ende kapriziert hat, und die Feuerpolizei hat das nicht zugelassen. Ja. Und ja, dann ist er halt in den Salzburger Festspielen nicht mehr vorgekommen.
Ja, das ist immer mit, ja.
Ja, einige Jahre. Mhm. Also, das sind keine Dinge, die sich zwischen zwei Menschen ereignen, sondern da stecken Ungeheure, und Kastorf hat selbst gesagt, ich kann dort besser, wo ich nicht mag. Ja. Und damit in einer gewissen Weise die Spielregeln vorgegeben. Das heißt, sie hat gewusst, sie kriegt einen Regisseur, der nicht auf ihrer Seite steht. Nicht ihre Intentionen. Ja. Und ich meine, noch einmal, Bernhard hat sich missverstanden gefühlt von Beimann, aber gleichzeitig ist aus dem, dass dieser Protestant unseren geschwätzigen katholischen Wahnsinn ernst nimmt, ist ja eine tolle Mischung entstanden. Nicht? Das heißt, sub specie aeternitatis hatte Bernhard Unrecht.
Nicht von verstanden zu
fühlen. Ja, ja, weil es ein produktives Missverständnis war.
Ja, aber das war sozusagen wieder, so wie ihre üblichen Frauenfiguren, sozusagen da ist sie wieder missbraucht worden. So eine Wiederholung, so wie eine Provokation.
Ja, hat sie sich lassen.
Ohne sich zu wehren. Ja.
Wenn man sie kennt, kann man sie fragen. Alles klar? Googeln Sie einmal den Carnival of the Souls. Vielleicht können Sie ihn sogar sehen. Es ist nicht so schwer. Also mein Sohn hat ihn auch irgendwie auf der Festplatte, aber er kriegt ihn nicht aus seinem Zimmer ins Wohnzimmer. Gut, also, schön.